Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir sind zurzeit auf den Spuren der Biografie von Silvia Wetzel. Dies ist der dritte Teil unserer Folge Wie ich wurde, wer ich bin. Und heute werden wir an dem Punkt sein, wo Silvia die Leitung des Seminarhauses in Jegendorf übernahm. Wir sind praktisch im Jahre 1981. Nun, du warst, wenn ich das so überblicke, Silvia, doch relativ jung, um ein Seminarhaus zu übernehmen. Magst du mal etwas erzählen über diese Zeit, die ja bestimmt eine sehr spannende war in deinem Leben?
Ja, also ich kam ja nach 2 Jahren Indien und Nepal, 77 bis 79, im Herbst 1979 zurück und merkte schon, ich will irgendwie diese buddhistischen Ansätze vertiefen. Das heißt, ich besuchte die Zentren in Europa. Ich bin Weihnachten nach Italien gefahren, wo es ein neu gegründetes Zentrum gab von Lama Yeshe. Ostern bin ich dann nach England gefahren, Ostern 80, und habe mir dort im Lake District ein Zentrum von Lama Yeshe angeguckt. Und dann habe ich Kontakt mit den Leuten in München aufgenommen. Ich hatte so ein paar Adressen bekommen in Copan, dass es da auch Leute gibt. Und wir haben uns zum Teil im Sommer 80 bei einem Meditationskurs konkret kennengelernt, den ein Pärchen, die auch Interesse am Buddhismus hatten, auf der historischen Obermühle in Oberbayern ausgerichtet haben. Das Seminar war auf dem Dachboden und gewaschen haben wir uns unten, wo früher die Kühe getrunken hatten. Es war ein sehr witziger Ort, aber sehr lebendig mit John Landau, einem buddhistischen Lehrer aus USA, den ich auch über Lama Yeshe kennengelernt hatte. Und dann entstand die Idee, im Herbst kommt ja Lama Yeshe, den laden wir ja ein. Und dann schauen wir mal. Und dann waren wir halt 80 in Pfaffenhofen bei Lama Yeshe bei einem Kurs. Das hat auch ein Pärchen wieder, Therapeutenpärchen organisiert. Und ein Paar aus München, die schon 2 Jahre eine Meditationsgruppe in ihrem Gartenhaus in München gemacht hatten, weil sie Lama Yeshe auch kennengelernt hatten, in 78 in Zollikon. Da war Lama Yeshe eingeladen von Frau Dora Kalf und der Begründerin der Sandspieltherapie und so, also sehr, die auch eine Verbindung mit tibetischen Lamas hatte. Und dann sagte Lama Yeshe, ja, also wenn es da Interesse gibt, und ein Pärchen sagte, wir haben ein Schulhaus gekauft und da wollen unsere Kinder nicht hinziehen in Niederbayern, das könnten wir als Zentrum anbieten. Dann sagt Lama Yeshe, okay, heute Nachmittag trinken wir Kaffee mit all den Leuten, die daran Interesse haben. Und dann haben wir in Pfaffenhofen in dem Hotel einen Kaffeetisch gehabt mit, ich weiß nicht, wir waren 15, 16 Leute. Und Lama Yeshe, praktisch wie er ist, okay, was kannst du, was kannst du, was kannst du, was machst du gerne? Und ich habe gesagt, ich kann Englisch, ich kann organisieren und ja, ich lebe halt den Buddhismus. Und dann sagte er, okay, you become Director. Und dann jemand, ich kann gut handwerken, okay, du bist dann der Hausmeister. Und jemand anders, ich bin gern im Garten und okay, you make garden. Und nach einer Stunde Kaffee trinken hatten wir ein Team. Am nächsten Morgen bin ich mit einer Freundin, die mit dem Auto gekommen war, sind wir mit ein paar Leuten nach Niederbayern gefahren und haben dieses alte Schulhaus angeguckt. Lama Yeshe lief durch das, es waren 3 große Schulräume, ein Keller und so eine Pausenhalle sozusagen und 2, 3 kleine Räume. Und dann lief er mit uns rum und sagt, okay, this, Gompa, das wird der Meditationsraum. Finde ich doch gut, nicht? Und da könnte man Küche machen und essen. Und da könnte man schlafen. Und er hatte so Ideen, weil er so praktisch war. Ich meine, der hatte Copan aufgebaut. 1969, ein kleines, ein Studienort, quasi auch eine Schule für Sherpa-Kinder und so. Er wusste, wie man, er war ein Pionier. Ja, und dann haben wir uns im Dezember, Oktober war er da, im Dezember haben wir einen Verein gegründet, haben wir von einem anderen buddhistischen Verein in München alles abgeschrieben, nur die Namen und die Schule geändert und haben angefangen zu renovieren, weil das musste man ja ein bisschen noch renovieren, diese Schule, und streichen und so weiter, Wände streichen, und sind Anfang März eingezogen, 81. Hatten einen Verein und dann haben wir noch ein bisschen renoviert und Sommer 81 haben wir Lama Yeshe eingeladen gehabt zur Eröffnung des Zentrums. Und das war wunderbar. Und ja, und dann haben wir angefangen, kleine Kurse zu machen. Und er hat uns eine Liste von Lamas gegeben, die in Europa sind. Einer in Hamburg und einer in München und einer in Bonn. Daya Brempoche, der in Bonn an der Uni unterrichtete, und einer in Kopenhagen. Und also er hat einen Handvoll Namen gegeben, die könnt ihr einladen, um Kurse zu geben. Und dann haben wir das gemacht. Und da ich eine Geschäftsfrau bin, ich bin in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen, habe ich gleich gemerkt, also mit diesen 10 Leuten pro Kurs oder 12 Leuten oder 15 können wir nicht überleben. Und ich hatte halt Bekannte aus der Yoga-Szene und was weiß ich, ja, halt Therapieszene, und habe denen angeboten, sie können Gastgruppen bei uns machen. Wir bekochen sie. Wir räumen die große Gompa, die Meditationshalle, leer, da können sie ihre Gruppen machen. Dann haben wir Kontakte gekriegt zu Taketina, das ist so eine Rhythmusgruppe. Und dann hatten wir Kontakt zu Anne Horplin, einer Tanzlehrerin aus USA, weil eine Freundin von mir bei der Kurse gemacht hatte und so. Dann haben wir die gehabt und dann hatten wir manchmal richtig volles Haus mit 30 Leuten, die haben wir bekocht, die waren eine Woche da, davon haben wir ein Vierteljahr gelebt. Also so am Anfang mit Gastkursen und ein paar Lamas haben wir halt aufgebaut, und ich bin natürlich gleich in den ersten Wochen, wo wir da waren, zum Edeka-Laden, habe mich vorgestellt, habe uns vorgestellt, und wir haben immer dort eingekauft, Getränke eingekauft, Essen eingekauft, am Wochenende die abgelaufenen Milchprodukte aufgekauft und bei der Bäckerei eingekauft. Und wir hatten sofort ein gutes Verhältnis, weil wir waren ein Wirtschaftsfaktor im Ort. Und die Leute waren höflich und nett, freundlich. Und da konnte man auch mal, wenn überraschend Besuch kam, am Sonntag klingeln: Frau Müller, wir brauchen noch Spaghetti oder irgendwas. Wir haben überraschend Besuch gekriegt. Ja, kein Problem, ich wohne ja hier. Also, und wir haben unser Briefpapier in der Druckerei im nächsten Ort drucken lassen. Wir haben relativ schnell Franziskanerinnen kennengelernt, die im Nachbarort halt ein Konvent hatten und ein Altenheim. Dann wurde ich von einem Lehrer, der bei uns meditieren war oder zum Meditieren kam, gefragt: Du kannst doch Englisch, mach doch Englischunterricht bei der Volkshochschule. Was ich machte, wo dann eine dieser Franziskanerinnen mitmachte und Geschäftsfrauen mitmachten, und von denen haben wir dann alle Tipps gekriegt, was man wo kaufen kann, und wir waren ein Wirtschaftsfaktor, wir waren freundlich, und irgendwann kamen die Landfrauen zu uns und fragten: Ich habe gehört, ihr habt jemanden, der Yoga unterrichten kann. Kann der nicht bei uns Yoga unterrichten? Dann hat einer von unseren Residents, von unseren Mitarbeitern, der auch Aikido unterrichtet hat, hat dann bei den Landfrauen in Niederbayern Yoga unterrichtet. Und all das hat die Akzeptanz von uns sehr erhöht. Nach 2 Jahren haben sie gefragt, ob wir beim Erntedankfest nicht, ob wir nicht unsere tollen Kürbisse eingeben können und die riesen Zucchini, die wir da im Garten haben. Wir haben halt Gartenbau gemacht und wir haben bei den lokalen Handwerkern uns Hilfe geholt, und also wir waren voll integriert in diesem Ort und haben natürlich dann im Flur ein Bild aufgehängt, einer unserer Lamas mit dem Papst, der in Rom war, und das haben wir aufgehängt und haben gesagt, und der kommt nächste Woche zu uns, und der war schon beim Papst in Rom und so, also wir hatten es unglaublich leicht dort, und die waren richtig traurig, als wir weggingen. Dorf. Wir haben es bedauert, als wir dann 1995 das Zentrum aufgaben, weil es nicht mehr genug Leute gab. Ich habe dann Mitte der 80er angefangen, auf Anfrage halt zu unterrichten. Kleine Kurse. Und das war einfach ein lebendiger Ort.
Also das heißt, du hast ja dann selbst in dem Seminarhaus, was du geleitet hast, bereits buddhistische Seminare angeboten.
Ja.
Ihr hattet eure Gäste eingeladen. Trotzdem klingt das wie eine fast unglaubliche Erfolgsstory in den Anfang der 80er Jahre in Niederbayern. Ich meine, das ist jetzt eine Zeit von 50 Jahren früher, als die Spiritualität oder der Buddhismus ja noch nicht diese massenbreite Bewegung und Akzeptanz hatte, wie wir ihn heute kennen, hier im Lotus Vihara. Also ich versuche immer noch dem auf die Spur zu kommen, wie ihr das gemacht habt. Ich habe viel verstanden, was du gerade erzählt hast. Ja, aber trotzdem bist du auch ein bisschen überrascht gewesen von der, wie gut es funktioniert hat.
Wobei, ich muss sagen, drei Frauen, die das Zentrum von Anfang an mitgeleitet haben, wir waren alle vom Land und eine von uns war Schweizerin, eine Schweizer Psychiatrie-Krankenschwester und die andere war auch Krankenschwester gewesen, das heißt, die waren auch bodenständig, die kamen vom Land, ich kam vom Land, das heißt, wir verstanden die Sprache der Menschen und da muss man auch noch sagen, die Gegend, wo wir da gelebt haben, da waren viele Kleinbauern, die Kindernahrung angebaut hatten. Die wussten, dass man keine Pestizide verwenden darf. Das heißt, die waren auch offen für so einen ökologischen Ansatz. Und Pfarrkirchen, das war ein Nachbarstädtchen, war die erste Landwirtschaftsschule in Deutschland, die ökologische Landwirtschaft in ihr Programm aufgenommen hat in den 80ern. Also das war auch, hat uns in die Hände gespielt. Und die Leute, bei denen wir die Gasflaschen damals noch kauften, die Mutter hatte einen Kräutergarten und als sie hörte, dass wir uns für Kräuter interessieren, war sie voll begeistert von uns und hat uns Tipps gegeben. Der Nachbar von uns, der grenzte an unserem Garten, war der ehemalige Dorfbürgermeister und wenn irgendjemand gesagt hat, er hat uns das dann weitererzählt, ja, die haben gesagt, das sei eine Sekte bei uns im Dorf. Dann habe ich gesagt, die machen nichts anderes als deine Schwester, die ist auch im Kloster. Und außerdem zahlen sie ihre Rechnungen, gehen zu den lokalen Geschäften, die sind voll in Ordnung. Also wir hatten sozusagen wie den ehemaligen Dorfbürgermeister als Schutzengel. Und die Frau Müller vom Edeka-Laden, die hat auch sich immer für uns eingesetzt, weil wir ein Geschäftsfaktor waren. Und wir waren nett.
Und, wir waren
und dann
nett.
Hat sie irgendwann gesagt, Silvia, kommen Sie am Montagmorgen, dann haben wir Zeit, dann können wir philosophieren. Weil die hat auch gern über Wirtschaft geredet und wie das ist und so. Also sie war interessiert und die war im Alter meiner Mutter, so ungefähr, und fand es interessant, was wir da machen. Interessant, gell, dass das ging.
Dass das ging,
aber ja. Meine Theorie ist auch gewesen, die waren noch so ökonomisch und religiös verwurzelt, dass die sich nicht bedroht fühlten durch was anderes, sondern eher die Parallelen sehen konnten. Die lieben auch das Land und die bauen den Garten an und wir hatten eine bestimmte Sorte von Pilzen und Blumen im Garten und haben sie immer gefragt, dürfen wir die ernten? Ihr erntet die ja gar nicht. Dann haben wir gesagt, natürlich dürfen sie das. Also in dem Sinne waren wir in einer guten Verbindung.
Ja. Und wenn ich mir da so vorstelle, was es bedeutet hat für jede, die dieses Zentrum ja mitgetragen hat, das war eine 24-Stunden-Aufgabe, vermute ich. Das war jetzt nicht etwas, wo man sagt, ich arbeite jetzt 8 Stunden und dann habe ich Feierabend.
Also ich komme aus dem Geschäftshaushalt. Das heißt, ich habe sehr klar mitgekriegt als Kind, wir dürfen die Bedienungen nur 5 Tage die Woche beschäftigen, die brauchen ihre Nachmittagsfreizeit, die brauchen ihre Wochenende. Das heißt, ich wusste, wie man Arbeit einteilt. Und meine Mutter hat uns auch ziemlich bald besucht, meine Mutter und mein Vater. Und Papa war ja Koch und er hat gesagt, bitte kocht ganz normal, wie ihr immer kocht. Und da haben wir halt vegetarisch gekocht, wenn man ja Vegetarier im Haus. Das schmeckt ja, das kann man ja essen. Und meine Mutter hat mir gesagt, ihr müsst die Leute anstellen. Das geht nicht so, die können nicht einfach nur von ihrem Ersparten leben. Ihr müsst die Leute anstellen. Dann bin ich zur Barmer Ersatzkasse, wo ich seit Studienzeiten bin. Und der hat gesagt, es gibt einen Hoteltarif. Das ist ganz einfach. Dann arbeiten, da wohnen die Mitarbeiter im Haus. Die kriegen dann dadurch ein höheres Gehalt, aber zahlen Kost und Logis dem Haus und sind versichert. Allerdings können sie dann später ihre Rente in Briefmarken kriegen. Also viel Geld ist da nicht, aber alle sind versichert. Und wir waren das erste buddhistische Zentrum in Deutschland, was seine Leute ordentlich angestellt hat mit Krankenversicherung, Rentenversicherung, mit allem drum und dran. Durch diesen Hotel- und Gaststättentarif. Fand ich großartige Empfehlung von meinem, ich bin dem ewig dankbar. Der war einfach auch von der Gegend. Wir haben dann am Anfang Bücher, also ich habe dann sofort einen Verlag gegründet, weil wir Wisdom Publications in England hatten, habe die Sachen von Lama Yeshe ins Deutsche übersetzt, konnte ja gut übersetzen. Bei einem lokalen Druckereibetrieb haben wir dann den Satz gemacht und die Bücher gedruckt. Steht in den ersten Büchern überall drin, Eckenfelden. Und dadurch waren wir halt ein Wirtschaftsfaktor und gut integriert. Und jetzt fanden die auch interessant, was wir da alles machen. Tag der offenen Tür haben wir auch gemacht. Kamen aus jedem Haushalt im Dorf, das waren nur 12 Häuser oder so, kam jemand oder zwei oder drei. Und irgendwann haben zwei junge Leute vom Dorf bei mir den Englischkurs besucht. Da konnte ich mich mit denen besser auf Englisch unterhalten als auf Niederbayerisch, weil die so richtig derb geredet haben. Aber so, also das war irgendwie, also auch, ich hatte das Gefühl, die waren nicht verunsichert, die Leute dort. Und das hat was ausgemacht. Und sie fanden das toll, weil Niederbayern hat einen schlechten Ruf in Bayern. Ja, die Niederbayern, die sind ja hinter Mond, dass wir nach Niederbayern kommen und es gut finden und dann viele Leute dahin kommen. Wir hatten ja sonst nicht so viele Touristen, die gingen alle nach Oberbayern.
Ich verstehe, ich verstehe. Ja, was hier ja ganz deutlich wird bei dem, was du erzählst, ich meine, du bist von Natur aus eine Gründerin, Gründerin, Initiatorin. Du hast unglaublich viele Ideen, wie man, bist eine Networkerin, ne? Also du bist eigentlich das, was junge Leute heute alle machen wollen, ne? Sie wollen gründen, sie wollen networken. Das Ganze ohne Social Media damals ist heute fast schon schwer vorstellbar, wie sich das gut durchgesprochen hat durch die gesamte Gemeinde. Aber ja, hochinteressant. Und wieso, nur ganz kurz noch, du sagst 95, dann habt ihr das Haus aufgegeben oder abgegeben. Was war der Grund, dass ihr dann weggegangen seid von dort oder du weggegangen bist?
Also es war so. Ich habe Mitte der 80er angefangen, also da kamen zwei Sachen zusammen. Ich habe angefangen, bei uns im Haus Kurse zu geben, weil das sozusagen als Zwischenglied zwischen den komplexeren Kursen der Lamas und dem Alltag war das hilfreich. Auch der Lama, der uns sehr häufig besucht hat, der hat in Frankreich gelebt, hat das westliche Kloster betreut und der mochte uns total gerne, weil wir so kluge Fragen stellten. Der liebte uns, er kam zwei, dreimal im Jahr und sagte, mach doch dazu ein Seminar, mach doch dazu ein Seminar, vertieft es doch, das und so. Und dann habe ich das gemacht. Das Zweite war, dass ich 84 sind wir mit unserem Verein, dem Dachverband Deutsche Buddhistische Union, beigetreten und die wollten damals einen Generationswechsel und wollten eine Frau im Vorstand haben. Davor waren das die Generation meiner Eltern, die die DBU geleitet haben.
Und die Wann Frauen wurde haben die gegründet? Wann gab es die schon?
55 wurde 55 die Deutsche Buddhistische Union gegründet. Es war überwiegend Theravada-Gruppen drin. Aha. Die einzige tibetische Gruppe war das Tibetische Zentrum Hamburg. Und die Govinda-Gruppe von Lama Govinda. Und Carola Rolloff aus Hamburg, die mal als Übersetzerin für den tibetischen Lama von Hamburg bei uns im Zentrum war, sagte, tretet in die DBU ein. Macht es. Ja, und ich trete 84 im Frühjahr mit unserem Verein ein und reise zurück nach Hause als Vizepräsidentin der Deutschen Buddhistischen Union. Die hatten mich ausgeguckt. Ich hatte halt einen Ruf, Gründerin und so. Lama Yeshe war beliebt. den kannte man. Ich glaube, Nabang hat nur positiv von uns geredet und so weiter. Zusammen mit Karl Schmid, der bei damals Govinda-Gruppe war und später dann zu Thich Nhat Hanh gegangen ist, in großem Respekt weiterhin für Lama Govinda. Wir waren dann die neuen Vorsitzenden und dann wurde ich natürlich eingeladen, überall in Deutschland. Buddhistische Gesellschaft Hamburg, Buddhistische Gesellschaft Berlin, Waldhaus am Laacher See, und ich wurde dann zu anderen Zentren eingeladen und 88 merkte ich, es ist mir zu anstrengend, zurückzukommen von einem Kurs. Und im Haus ist schon wieder ein Kurs. Und dann habe ich gesagt, mein Mantra damals war, ich will ein Zimmer für mich allein. Ich hatte zwar natürlich ein Zimmer, aber ich will eine Wohnung für mich alleine. Und ich hatte damals gute Kontakte nach Frankfurt, weil ich hatte angefangen, Kurse für Frauen zu machen, Frauen auf dem Weg. Und da waren welche aus Frankfurt dabei. Und die haben gesagt, dann komm doch nach Frankfurt. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und habe immer eine Freundin, mit der ich zusammen Tara Rokpa machte, eine kleine Wohnung in Frankfurt gekriegt. In einem Haus mit lauter Einzimmerwohnungen.
Also für anderes Leben.
Ganz anderes Leben. Aber das waren dann Stewardessen und Künstlerinnen und was weiß ich was. Lauter, also Zimmer, Küche, Bad, fertig. Aber bezahlbar. Ich habe 2 Wochen später einen Job bei der Volkshochschule bekommen, Deutsch als Fremdsprache, weil ich das halt schon in Berlin gemacht hatte, gute Referenzen hatte. Und dann hatte ich für Nachfolge gesorgt. Wir hatten eine Nachfolgerin, neue Vereinsvorsitzende, alles gewählt und alles war gut, aber das war nicht so eine Pionierin. Und wenn da nicht eine Person ist, die das mit aller Leidenschaft will und vernetzt ist und Leute inspiriert. Du, wir waren eine Zeit lang offiziell eine Außenstelle des CIST, dieses Münchner Zentrums für Therapie, Seminare, weil wiederum jemand von denen bei uns einen Kurs gemacht hat und sagte, ja, für kleine Kurse, da haben wir manchmal keinen Platz und keine Zeit, aber das könnt ihr doch übernehmen. Dann waren wir eine Außenstelle des CIST und waren beliebt. Und so, und da wollte ich eben raus und dann haben die das noch 2-3 Jahre irgendwie so weitergeführt und ich habe auch dort noch immer den Weihnachtskurs gemacht und einen Sommerkurs und so. Aber dann wollten die, die es geleitet haben, nicht mehr vor Ort wohnen, sondern lieber privat. Und dann war irgendwann im Winter 94, 95 klar, da habe ich mein letztes Weihnachtsretreat gemacht, Silvesterretreat, wir wollen nicht mehr weiter. Und dann habe ich innerhalb der DBU halt ein bisschen rumgefragt und dann Jesche Udo Regel, die suchten ein Zentrum für eine bestimmte Gruppe, die, glaube ich, früher in Hallscheid war. Und die haben das dann angeguckt und übernommen. Aber da wurde dann später Möhra gegründet. Weißt du, die haben also ein anderes Zentrum nach der Wende da gegründet. In Thüringen ist das, glaube ich. Und irgendwann haben die sich wiederum entschieden, dass sie primär Möhra finanzieren und nicht auch noch Jägerndorf halten können. Und dann haben es waren ja die ganze Zeit immer nur gemietet von dem Pärchen, was es ursprünglich gekauft hatte. Und die haben dann 95 an Privatpersonen verkauft. Ich war zwar natürlich inzwischen mal wieder da, habe mir es angeguckt. Ist immer noch die gleiche Anlage, der gleiche Garten, die gleichen Bäume und so weiter, aber halt von einem Pärchen bewohnt, die Homeoffice machen und es genießen.
Gott, ein riesen Gelände für ein Pärchen?
Ja, ich weiß auch nicht, aber sie leben halt dort. Weil eigentlich, ich meine, wir hatten Kurse mit 20, also in Mehrbettzimmern natürlich, mit Betten. Und naja, aber gut. Okay. Und außerdem, es braucht halt wirklich eine Person, die da drin ist und die das macht.
Absolut.
Und wenn es das nicht mehr gibt, dann ist es überall so. Und die Pioniergeneration, die kann sich noch so bemühen, manchmal klappt es. Und ich muss sagen, meine Hochachtung vor der buddhistischen Tradition, aber auch vor der christlichen, wächst, je mehr ich diese schwierigen Bedingungen sehe, wie etwas weitergehen soll, selbst wenn es sozusagen von der Praxis her, von den Lehren her, eine gute Tradition, Kontinuität gibt, wenn Leute motiviert sind, das zu üben, zu studieren. Es ist nicht einfach, Institutionen, Seminarhäuser weiterzuführen, aber selbst wenn du kein, ich habe kein Seminarhaus mehr, ja, also das war ja vorbei, seit 89 unterrichte, ich habe Frauen ausgebildet, die die Lehren weitergeben, aber wie das dann weitergeht, die jüngste meiner ausgebildeten Lehrerin ist 19 Jahre jünger als ich, also wirklich eine andere Generation, die machen das toll, aber wie das nach meinem Tod weitergeht, weiß ich auch nicht. Also das ist immer schwierig, wie etwas weitergeht, aber bei Zentren noch stärker, weil natürlich, und das haben wir bei der DBU, beim Dachverband auch gemerkt, wenn man eine Institution hat, wenn man Räume hat, wenn man ein Haus hat, zieht man andere Leute an, die mehr Sicherheit suchen, die mehr Stabilität suchen. Sobald der Dachverband nicht mehr von Karl Schmitz und unserem Zentrumsschreibtisch organisiert wurde, sondern wir die Amalienstraße in München angemietet haben, hat es andere Leute angezogen, haben wir gemerkt, die mehr auf Sicherheit sind und so. Und wir waren halt Pioniere, er auch.
Ja, das ist ja in allen Zentren immer eine Zeit, wenn die Pionierinnen oder Pioniere abtreten und dann kommen eigentlich meistens Nachfolger, die das Ganze so ein bisschen zementieren, so habe ich das erlebt, und damit geht dann auch etwas von dem Spirit raus.
Auf der anderen Seite bleibt das Zentrum
erhalten. Auf der anderen Seite bleibt es so erhalten.
Und die laufen nicht weg. Ja. Also ich meine, ich kann in der buddhistischen Szene beides beobachten. Wenn die Pioniere weggehen, entweder wird es ein bisschen konservativer, traditioneller, oder es löst sich auf.
Ja. Das liegt ja in der Mentalität der Pioniere, dass sie dann auch weiterziehen, weil sie wieder was Neues, weil sie was Neues bewegen wollen. Die bleiben dann ja auch.
Also ich bin so froh über Zentren wie Roseburg, dass die drei Generationen schon überleben und es gut und lebendig weiterführen. Das finde ich wunderbar. Gut, es ist natürlich ein offenes Seminarhaus. Da muss man nicht eine Linie vertreten, da können alle Kurse geben. Und das ist eine größere Zielgruppe, die dahin geht. Ja.
Na gut, jetzt, du hast ja weiter pioniert, wenn das ein Verb ist.
Ja, ja.
Und auch weiter gegründet. Du hast dann, so sehe ich in deinem Lebenslauf, ja buddhistische Meditationslehrerin im Hauptberuf. Seit 1994 warst du dann auch wirklich unterwegs, so wie ich mir das vorstelle. Wurdest viel eingeladen, hast viel Seminare gegeben, verschiedenen Orten. Magst du dazu noch was erzählen?
Ich glaube, das machen wir im nächsten Podcast, weil das ist so ein Riesen.
Das ist nochmal ein großes.
Ein richtig großes Ding.
Ja.
Aber. Ja, ich glaube, das machen wir im nächsten Podcast, sonst verzettel ich mich jetzt.
Alles gut.
Okay.
Genau. Also, dann bleiben wir mal bei dem, wo wir gerade waren, bei der Gründung des Seminarhauses, bei der Abgabe des Seminarhauses. Und zum Thema Pionierin und Gründerin wirst du uns eine Übung jetzt im Folgenden anleiten.
Das mache ich gerne.
Sehr schön.